Frau Fischer, zunächst mal überhaupt, was ist guter Schlaf? Was macht den aus?
Guter Schlaf ist individuell sehr unterschiedlich getönt, besteht im Wesentlichen aber einmal darin, leicht einzuschlafen, wenig Unterbrechungen während des Schlafs zu haben und morgens fit und leistungsfähig zu sein. Also die Abwesenheit von Ein- und Durchschlafstörungen. Man kann guten Schlaf auch an der Anzahl der Schlafstunden festmachen. Das heißt ja immer 7 Stunden sollten es schon sein. Das halte ich für weniger wichtig. Viel wichtiger ist es, bin ich am nächsten Morgen frisch und ausgeruht. Das ist das Entscheidende.
Was sind denn die häufigsten Ursachen, warum wir eben nicht diesen erholsamen Schlaf bekommen?
Häufig sind es chronifizierte Ein- und Durchschlafstörungen. Also wir alle kennen die Situation, dass vor lebensbelastenden oder freudigen Ereignissen schlecht geschlafen wird. Das kann der erste Schultag sein, das kann die Hochzeit sein, das kann eine Prüfungssituation sein. Diese Phasen sind aber zeitlich limitiert und wenn diese Ereignisse vorüber sind, dann können wir auch wieder zu einem guten Schlaf zurückkehren. Dies ist aber häufig auch der Einstieg in chronifizierte Schlafstörungen. Das heißt, wenn dieses belastende Lebensereignis dann vorüber ist, komme ich eben nicht wieder zurück zu einem guten Schlaf, sondern ich verharre dann in einem Circulus vitiosus, in einem Teufelskreis von nicht einschlafen können und der Sorge, in der nächsten Nacht wieder nicht gut schlafen zu können. Und das schraubt sich dann immer weiter nach oben.
Das kann krank machen. Und dann kommen die Leute zu Ihnen. Zu Ihrer Praxis gehört ein Schlaflabor. Das haben vielleicht noch nicht alle Leute schon mal gesehen. Was müssen wir uns darunter denn vorstellen? Schläft man bei Ihnen dann gut oder wie ist es?
Ein Schlaflabor ist so aufgebaut, dass Betten in einer Räumlichkeit untergebracht sind und die Patienten werden dort abends aufgenommen und übernachten dort an einem Messsystem angeschlossen, das verschiedene Parameter wie das EKG oder die Hirnströme aufzeichnet. Zu uns als Hals-Nasen-Ohrenärztin kommen in erster Linie Patienten mit schlafbezogenen Atemstörungen, das heißt Schnarchen, Atempausen oder auch periodischen Beinbewegungen. Wir sehen diejenigen Patienten seltener, die eben eine chronische Insomnie, also chronische Ein- und Durchschlafstörungen haben.
Schlafstörungen, die betreffen ja oft auch Kinder und Jugendliche. Vor allem bei jungen Menschen sind die stark angestiegen. Wie kann man das erklären? Was sind da möglicherweise die Ursachen?
Bei Kindern und Jugendlichen sehen wir eine Veränderung des Lebens, aber auch des Erziehungsstils. Jetzt bleiben wir mal bei den kleineren Kindern. Hier sind häufig Themen wie mangelnde Schlafdisziplin, mangelnde Einschlafrituale, also ein gewisser permissiver Erziehungsstil oder auch ein Laissez-faire durch die Eltern, dass eben die Kinder sehr selbstbestimmt darüber entscheiden können, wann gehe ich jetzt ins Bett und wann nehme ich die letzte Mahlzeit ein. Und beides kann eben der Einstieg sein in massive Schlafstörungen im Kindesalter.
Würden Sie dann eher dafür plädieren, dass man generell sagt, Kinder, Tagesschau, Zeit fürs Bett und dann gibt es vielleicht noch ein Betthupferl oder eine kleine Gute-Nacht-Geschichte? Ist das der richtigere Weg?
Ich würde jetzt gerade bei den jüngeren Kindern zu einer verstärkten Schlafdisziplin werben wollen. Schlafdisziplin heißt regelmäßige Zu-Bett-Geh-Zeiten und genau das Einführen oder Beibehalten von Einschlafritualen. Wobei Einschlafritual nicht noch die TikTok-Session im Kinderbett ist, sondern eher vielleicht das Lesen einer Gute-Nacht-Geschichte.
Also Handy auf jeden Fall weg, am besten einziehen. Ich habe jetzt selber eine Tochter im Teenager-Alter am Wochenende und in den Ferien heißt es dann, früh morgens geht sie zu Bett und mittags schläft sie meist noch. Ist das eher normal, weil da kann man ja nicht mehr mit dem Einschlafritual kommen.
Das stimmt. Also wir alle sind früher, als wir jünger waren, später nach Hause gekommen, haben bis nachmittags geschlafen und waren aber am nächsten Tag nicht weiter dadurch beeinträchtigt. Je älter wir werden, umso schwieriger wird das. Also ich komme jetzt so in das Lebensalter, wo ich dann an Silvester schon auf die Uhr gucke, ist es denn immer noch nicht 12? Also bei Jugendlichen sollte man nicht zu streng sein, insbesondere am Wochenende. Aber wenn es eben unter der Woche sich weiter fortsetzt und geschlafen wird nach Libidum, dann erwarten wir auch hier ein Problem.
Frau Fischer, wo wir jetzt gerade darüber sprechen, würde ich gerne noch mal allgemein zum Thema Schlaf oder Schlaffinden zurückkehren. Gibt es irgendwelche simplen Tipps, die Sie uns vielleicht jetzt noch mitgeben können, wenn wir mal wieder nachts Schwierigkeiten haben einzuschlafen? Also nicht gleich zum Melatonin oder zur Schlaftablette greifen, sondern was könnten wir denn anstattdessen machen?
Also zunächst mal Ruhe bewahren. Dass wir Nächte haben, in denen wir nicht gut schlafen oder nicht durchschlafen können, ist erstmal nichts Ungewöhnliches. Ich hatte eine gute Freundin während des Studiums, die las immer Fachzeitschriften. Sie sagte, wenn ich nicht schlafen kann, habe ich nicht das Gefühl, nutzlos im Bett rumzuliegen und Fachzeitschriften regen mich nicht auf, im Gegensatz zu einem Krimi. Das mag nicht jedermanns Fall sein. Aber Entspannungsübungen, also Bilderreisen, selbsthypnotische Suggestionen, autogenes Training, das kann dazu helfen, wieder zu einer Ruhe zu finden und die geistige Überreizung abzuschwächen und zu einem Ruhebild zu finden.